Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 629. Ausgabe. Die Frauenbundesliga macht Länderspielpause. Dafür spielt die Männerbundesliga. Und zwar am Freitagabend hat bereits der 1. FC Union Berlin beim SV Werder Bremen unter grünem Flutlicht gespielt. Das Spiel ging 1:0 für Nicht-Union aus.
Ich bin auch dafür, dass wir die andere Mannschaft jetzt einfach immer nur Nicht-Union nennen.
Na, da kann ich mich auf jeden Fall nicht versprechen. Hallo Steffi.
Hallo Sebastian.
Und liebe Grüße nach Altgenige, Nadine, hallo.
Hallihallo.
Und an den Chat, der hier fleißig mithört. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Diskutiert ihr immer noch über Abseits mit Steffen Baumgart oder was habt ihr von diesem Spiel so mitgenommen?
Ach, naja, ich habe, glaube ich, als ich die Highlights gesehen habe, gedacht, ach Mensch, am Anfang sah tatsächlich mal ganz gut aus. Es war mir dann im Laufe des Spiels irgendwie so ein bisschen entfallen, weil ich glaube, was ich wirklich doll mitnehme, ist, sobald Ilic raus war, war das Spiel kaputt. Das hat mich irre gemacht und das hat sich relativ schnell abgezeichnet und wurde einfach nicht besser und wurde auch mit der Halbzeit durch Wechsel nicht behoben und das ist, glaube ich, das, was mich wirklich sehr ärgerlich zurückgelassen hat. Nicht, dass man mal ein Spiel verliert. Das war jetzt nie so schlimm, wie wir in Bremen schon auch gespielt haben. Aber
vor einem Jahr zum Beispiel.
Vor einem Jahr zum Beispiel, genau. Oh Gott, unvergessen. Wütendes Kind am Ostseestrand, war fantastisch. Aber ja, tatsächlich, dieses so sehr von Ilic abhängig sein, nehme ich auf jeden Fall mit als eine Sache, so einerseits gut, was wir den haben, aber andererseits furchtbar, dass es danach keine Optionen gibt, offensichtlich.
Nadine?
Ja, Podcast Ende. Fertig.
Also, so kann man das ja nicht sehen.
Ja, also um deine erste Frage zu beantworten, ich habe mit Steffen Baumgart noch nicht gesprochen über das Abseits. Ich weiß nicht, irgendwie scheint er meine Handynummer verlegt zu haben oder so. Hat sich auf jeden Fall noch nicht bei mir gemeldet. Aber ja, ich wollte mir das Spiel heute nochmal angucken oder habe es mir nochmal angeguckt. Aber irgendwie zog sich das nicht über 90 Minuten, sondern irgendwie über 2,5, 3 Stunden. Weil ich so zwischendurch immer wieder abgedriftet bin und mir dachte, ach nee, eigentlich so schön ist es jetzt auch nicht anzugucken. Und den Gedanken mit Ilic kann ich irgendwie nachvollziehen, weil irgendwie ging anfangs zumindest so ein bisschen was, aber danach war es sehr viel Defensivleistung. Obwohl ich das irgendwie auch nicht an einem Spieler festmachen will. Also das habe ich ja hier schon mehrfach gesagt, so irgendwie, da stehen ja noch ein paar andere Spieler auf dem Feld. Also ja, keine Ahnung.
Das ist richtig. Aber bevor wir jetzt hier so super tief ins Spiel gehen, dann können wir ja auch direkt reinhüpfen. Es gab ja einen Wechsel, da habe ich meinem Kind vorher gesagt, das ist der, solche Geschichten schreibt nur der Fußballwechsel in der Startelf. Nämlich Birk kam für Skarke rein und fest damit gerechnet, ehrlich gesagt, auch für die ganzen Flausch-Bremer, dass und Flausch-Bremerinnen natürlich, dass Oliver Birk da noch ein Tor schießen wird, so mit Gali Grü und so. Hat er leider nicht gemacht. Und ich will auch Nadine recht geben, dass Union da wirklich gut ins Spiel gekommen ist. Du hast es ja auch gesagt, Steffi. Ja,
der Anfang sah vielversprechend aus, absolut.
Na, vielversprechend weiß ich gar nicht. Was denn? Vielversprechend weiß ich gar nicht, ob es das war, sondern das war, also Union war aktiv, Union kam nach vorne, aber es waren keine wirklich sehr gefährlichen Situationen. Das muss man ja schon mal nochmal so sagen. Und das änderte sich dann so ab der 20. Minute, dann war es weiterhin keine sehr gefährlichen Situationen von Union mehr, sondern noch weniger gefährlich, aber dafür ein paar mehr von Bremen. Und in diesem Spiel, ich fand es für ein Freitagabendspiel, es war halt auch, nehmen wir mal kurz die Union-Brille ab, alle, war jetzt auch nicht das spannendste Spiel, was man an einem Freitagabend hätte gucken können. Also aus Union-Perspektive natürlich schon und aus Bremen-Perspektive sicher auch. Aber da ist jetzt auch nicht monster viel passiert in diesem Spiel.
Ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, aber Max vom Rasenfunk hat quasi während des Spiels was gesagt, was ich total schön fand, dass das einfach kein, zwar einerseits kein dolles Fußballspiel ist, aber andererseits, dass das so richtig Bundesliga ist, dass man nämlich trotzdem da sitzt und es sich anguckt. Und es war auch so wirklich sehr doll gefühlt. So nach dem Motto, ja, so ist halt, so ist übrigens richtig, weil das ist ganz normaler Liga-Alltag. Das finde ich total akzeptabel. Also das finde ich übrigens auch nicht schlimm. Ich finde auch nicht schlimm, eine dieser unspektakulären Mannschaften zu sein. Ja?
Das habe ich alles nicht gesagt. Ich bin völlig okay, Schwarzbrot zu sein.
Ja.
Oder Graubrot für die Leute aus den gebrauchten Bundesländern, die hier zuhören.
Sagen wir mal, nennen wir es mal Stulle.
Genau. Aber es ist mir wirklich schwer gefallen, nach einem wirklich einer anstrengenden Arbeitswoche und einem sehr anstrengenden Arbeitstag da konstant wach zu bleiben. Ich hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass ich das Spiel sehen kann. Meine Eltern waren zu Besuch und plötzlich beim Abendessen packte mein Vater sein Tablet auf den Tisch und ich so, hast du Sky? Also klar. Und hat es einfach angemacht.
Aber viel geiler war, dass er nicht wusste, dass er damit die Freitagsspiele gucken kann, bis du es ihm gesagt hast. Das stimmt auch. Und nur deshalb hat er überhaupt eingepackt, weil ich irgendwie auch total süß fand. Also das war irgendwie sehr...
Ja, also deswegen haben wir es geschaut und ich muss zugeben, ich musste zur Halbzeit...
Ausgewechselt werden
und gibt keine Details, was ich da in der Kabine gemacht habe. Wahrscheinlich hätte ich geschlafen und ich habe mir den Rest tatsächlich später angeschaut.
Aber der Schwiegervater und ich haben durchgehalten bis zum Schluss und wurden immer ärgerlicher.
Mhm. Ich war krank und hing auf dem Sofa rum und habe trotzdem irgendwie bis zum Ende durchgehalten. Dachte mir auch so, warum gehe ich eigentlich nicht einfach schlafen?
So, das hätte,
ja.
Ich hätte jetzt mal gesagt, das Spiel hätte in der ersten Halbzeit auch schon ein bisschen komisch ausgehen können, weil in der 22. Minute Bremen sogar Vara, glaube ich, aus dem Rückraum geschossen hat. Und Leth hat den so abgefälscht, dass ich dachte, der fällt noch ins Tor rein. Mhm. Glücklicherweise nicht. Jetzt kann man sagen, ja, Gott sei Dank hat er ihn abgefälscht und am Tor vorbei. Aber ich glaube, Renault hätte den sonst gehabt. Aber so war das wirklich eine gefährliche Situation. Und dann hat auch Gröhl geschossen aus der Distanz. Renault hat den prallen lassen, aber da war auch weit und breit kein Bremer da, sodass er den Ball auch aufnehmen konnte. Und Gröhl hatte ja, ich glaube, 5 Abschlüsse hatte der in diesem Spiel. Der hatte richtig Bock, leider. Und dann gab es diese eine Szene, über die er ja schon gesprochen hat, Ilic-Auswechslung.
Ja.
Und ich habe erst gedacht, er hat irgendeinen Kopfball, irgendwas gemacht, wo ihm schlecht geworden ist, aber das...
Ich habe keine Ahnung. Also tatsächlich kann ich überhaupt ja nicht sagen, wie das, was da los war.
Nee, ich kann nur sagen, was Steffen Baumgart in der Pressekonferenz danach gesagt hat.
Ja, mach.
Also erstens hat er gesagt, Kreislaufprobleme, Schwindel, Übelkeit. Er möchte jetzt nicht ausführen, was da in der Kabine alles passiert ist, aber es kam aus allen Löchern raus, hätte ich beinahe gesagt. Also so ähnlich.
Na gut, also damit lässt er jetzt auch keine Fragen offen.
Das,
schon
okay. Das war diese Situation. Dieses, schwanger? Ich möchte es nicht weiter ausführen, um es dann sehr plastisch zu schildern.
Okay, all klar. Ich habe die PK nicht gesehen.
Ja, ach, das war eigentlich ganz witzig. Also nicht für Ilic und auch nicht für die Leute, die dann vielleicht sauber machen müssen. Aber sonst war es, glaube ich, es war jetzt jedenfalls nicht so, dass ich dachte, okay, André Ilic, oder dass ich denke, André Ilic wird jetzt irgendwie wochenlang ausfallen. Das hat mich schon mal beruhigt.
Also halten wir fest, wir fanden das Spiel irgendwie ein bisschen langweilig und Ilic zum Kotzen?
Ja.
Okay.
Ilic fand das Spiel zum Kotzen. Nicht, ich fand nicht Ilic zum Kotzen.
Nein, natürlich nicht.
Das möchte ich ganz kurz für das Protokoll festhalten. Ja. Und danach ging halt wirklich richtig gar nichts mehr bei Union. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt schon in dieser Phase war, als Werder aktiver geworden ist, aber mit Ilics Auswechslung ist im Prinzip so der Stecker gezogen worden in Unions Offensive. Skarke kam dann halt rein. Er ist natürlich nicht auf die Position von Ilic, sondern Ansa ist, glaube ich, in die Richtung gegangen. Aber so richtig hat man da nichts gesehen. Und dann hat das ja diese Diskussion ausgelöst. Also dieses Thema Abhängigkeit von Ilic, man hat nur einen Plan und so. Und ich bin mit dieser Diskussion so halb unzufrieden. Also einerseits gibt es diese Diskussion. Aber womit ich erstmal unzufrieden bin, ist diese Diskussion, man sei so abhängig von einem Spieler. Weil ihr erinnert euch ja auch an die vermeintliche Abhängigkeit von Sebastian Andersson. wo auch gesagt wurde, ja, keine Ahnung, wie Union ohne Anderson überhaupt ein Spiel gewinnen möchte.
Du hast ja das auch gehabt, was Benedikt Hollerbach angeht, aber das ist nicht gemeint. Für mich ist damit vor allen Dingen gemeint, dass für dieses Spiel selbst, nicht für das nächste Spiel oder nicht für andere Situationen, denn es gab ja auch schon andere Aufstellungen und Dinge haben funktioniert, aber in diesem Spiel war es irgendwie nicht mehr möglich, irgendwas in eine bessere Richtung zu lenken. Da hatte ich das Gefühl, dass an der Stelle nichts funktioniert hat, dass da sozusagen der Plan B für dieses konkrete Spiel, nicht für alle Zeit und die Ewigkeit, sondern für diese konkrete Situation, gab es irgendwie keine so richtig gute funktionierende Lösung für einer ist nicht da.
Da würde ich gern einhaken.
Hak.
Also einhaken, er kennt das. Aber
Spring. Das
ist ja nicht richtig. Also mit Ilic gab es wie viele gefährliche Situationen? Nicht so viele. So. Und ohne Ilic gab es zumindest auch Standardsituationen. Das ist mindestens eine andere Variante. Die von Duki knapp vorbei. Dann nochmal Ansar Fernschuss. Das war ja ungefähr so gefährlich wie das von Ilic am Anfang. Das heißt, das hatte alles keine hohen Chancen. Also bis auf diese Ecke von Trimmel und Duki köpft knapp vorbei. Aber das ist schon zumindest eine andere Variante. Und in einem Spiel, in dem zwei Mannschaften ziemlich aufmerksam wegverteidigen und dafür sorgen, dass eigentlich nichts oder versuchen, dass da wirklich richtig nichts hintenrum passiert, finde ich nicht, dass man sagen kann, Ilic hat da jetzt wahnsinnig gefehlt. Es hat die Union jetzt nicht geholfen, dass er weg war. Aber da ist trotzdem auch noch was passiert und man hätte da auch was machen können. Und es gibt ja auch andere Spieler als André Ilic. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also Ilias Ansar ist ja auch da und Tim Skarke ist ja auch da und Oliver Berg ist auch da, Aljoscha Kemlein ist auch da, Derek Köhn ist auch da. Und wir hatten solche Situationen aus dem letzten Spiel gegen Gladbach ja angesprochen, dass das Elemente sind, spielerisch auch, die funktionieren können. Die haben halt auch in dieser Situation nicht funktioniert. Aber das lag doch nicht alles daran, dass Ilic nicht da war.
Nein, das ist dieser Moment, wo du dir was überlegt hast und dann stimmen deine Abläufe nicht mehr. Das heißt nicht, dass die Spieler plötzlich schlecht geworden sind oder dass alle plötzlich dumm geworden sind. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern nur, dass das sich einstellen auf eine veränderte Situation. Das heißt, die gleichen Spieler müssen sich woanders positionieren. Das hat halt nicht reibungslos geklappt. Also das war das, was sichtbar war. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass das für die Ewigkeit schlecht ist oder dass alle anderen nichts können, sondern dass Union offensichtlich einen Moment zu lange braucht, um sich an so eine Situation anzupassen.
Ja, und das
also
ja
darauf adäquat zu reagieren.
Und ein Ilic kann ja nicht 1:1 ersetzt werden, weil wir haben ihn ja nicht ein zweites Mal im Team. Jeder Spieler ist ja anders. Also ich gehe da irgendwie schon bei Steffi mit, dass vielleicht ein Plan da war, aber halt dieser Plan B nicht ausreichend dafür da war oder vielleicht auch nicht dafür da war, dass Ilic ausfällt, sondern vielleicht nur bei anderen Spielern. Und dass dann irgendwie die Rolle, die er übernimmt, die er ausfüllen kann aufgrund seiner Statur und seines Könnens und seines Daseins sozusagen, dass die nicht adäquat ersetzt werden konnte und keine andere Idee da war, wie man sonst noch das Spiel bestreitet. Weil ich sag mal, wenn irgendwie in der, keine Ahnung, 19. eine Torschance ist und dann erst wieder in der 43., finde ich, gegen Bremen hätte da durchaus ein bisschen mehr entstehen können.
Ja, und ich glaube aber, dass das jetzt nicht an André Ilic selbst liegt, sondern daran, dass Union prinzipiell einfach zwei Varianten gerade gut spielt. Das ist der lange Ball auf Ilic, okay, das habt ihr gesagt, der fehlt. Und Konter und über Tempo, was halt nicht so gut funktioniert, wenn du gegen eine bereits gestaffelte Abwehr spielst oder einen Gegner, der in der Ordnung steht. Und das ist ja eine Sache, die Union seit, ich könnte jetzt nochmal die Uhr checken, aber vielleicht schon 2 Jahren irgendwie nicht so gut kann oder vielleicht prinzipiell schon nicht so gut kann, historisch fast gesagt, in der Bundesliga. Und wahrscheinlich reden wir auch jetzt hier.
Ich glaube, wir meinen eigentlich alle dasselbe und es hört sich nur unterschiedlich an.
Der Fokus ist halt so ein bisschen unterschiedlich.
Ja, natürlich. Ich kann einfach nur sagen, für mich war das der Zeitpunkt, wo was umgebrochen ist. Und zwar nicht, weil wir sagen, genau, wo einfach sichtbar wurde, dass es jetzt gerade blöd ist. Also zu wissen, dass ich irgendwann Christopher Trimmel auswechsle, weil der nach 70 Minuten dann auch zu Recht sagt, kein mal Feierabend. Das ist was, das passiert ja immer. Also es sind Dinge, auf die man irgendwie sich einstellen kann. Und aber ich glaube tatsächlich, auf diese Situation war irgendwie die ganze, darauf war einfach niemand eingestellt, weil André Ilitsch einfach auch zuverlässig wie eine Maschine gelaufen ist. Also das ist ja auch einfach ein irre zuverlässiger Spieler. So. Und ich glaube, das war tatsächlich irgendwie, das war die Herausforderung für Union in diesem Spiel, damit irgendwie gut umzugehen. Und das hat halt nicht so richtig funktioniert. Und das war halt immer noch nicht wirklich schlecht, das meine ich damit nicht, sondern einfach nur, es war offensiv nicht doll genug und im entscheidenden Moment halt einfach dann das Tor kassiert. Und das sind so die beiden Sachen. Also es war jetzt nicht so, dass Werder Bremen eine erdrückend starke Mannschaft war. Und es war auch nicht so, dass Union so da stand wie halt vor einem Jahr oder so. Wisst ihr, das alles war ja nicht der Fall. Und hätte man das gewinnen können? Vermutlich. Mhm. Aber Union ist halt mit der Situation nicht klargekommen.
Es gab oder? Ja schon mal ein Spiel in dieser Saison, als Ilitsch ausgefallen ist, obwohl er auf dem Platz war, nämlich gegen HSV, wo einfach Vuskovic gegen ihn gestellt wurde, der ihn komplett aus dem Spiel genommen hat. Mhm. Und jeder lange Ball von dem HSV-Verteidiger gewonnen wurde. Der RBB, ich glaube, es war Till Oppermann, der das geschrieben hatte. Der hat ja gesagt, Vuskovic wichtiger Zielspieler als Raumschaffer, weil er Verteidiger bindet. Das schafft er dann halt auch Räume für die anderen Stürmer irgendwie. Und auch als Vorlagengeber. Ich verstehe das schon alles. Aber
du meinst, ich glaube, du hast gerade gesagt, Vuskovic ist ein guter Spieler. Du meinst schon Ilitsch, oder?
Ja, Ilitsch, ja. Also Vuskovic ist auch ein guter Spieler, aber nicht für uns.
Ja.
Und ich würde halt sagen, dass diese Eindimensionalität, die da so ein bisschen beschrieben wird, weil im Prinzip ja das Thema von Union ist irgendwie. Und aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt Steffen Baumgart keinen Plan B hätte, aber die Mannschaft kann es halt nicht umsetzen. Das diese Mannschaft kommt, ja, ich weiß, genau. Wir reden schon über dasselbe. Ich glaube, die Perspektive ist nur ein bisschen unterschiedlich. Es muss natürlich funktionieren, auch ohne Ilitsch.
Ja, und wie gesagt, ich denke einfach, dass das nicht so, also dass das auch nicht das war, was sich Steffen Baumgart vorgestellt hat. Also auch
hat
diese
auch gesagt.
Die Variante, das war halt einfach nicht das, was, also.
Aber wir würden dieses Thema nicht diskutieren, würde Dani Udoki diesen Kopfball kurz vor der Pause
das
reinmachen.
Das ist sicherlich auch korrekt.
Ja, oder
und irgendwas anderes reingegangen. Es gab ja
das
doch
wollte
die,
ich nur kurz,
die
das war so mein
Chance.
Thema.
Ja, aber das war ja auch das, was ich meinte. Man hätte auch dieses Spiel womöglich gewinnen können, weil auch Werder Bremen jetzt keine Übermannschaft war, sondern einfach ein stinknormaler Bundesligist, so wie wir ein stinknormaler Bundesligist sind.
So. Und ich habe auch so ein bisschen probiert rauszukriegen, was in der zweiten Halbzeit eigentlich alles so passiert ist. Da ist ja nicht so viel passiert. Also weder bei Bremen noch bei Union. Also dann, ich hatte mir was für die 47. Minute aufgeschrieben und dann 73.
Ja, also dass du geschlafen hast, war jetzt irgendwie nicht das große Drama.
Nee, und wir können ja mal kurz über dieses Tor von Gröhl sprechen. Also erstmal Tor des Monats, Oktober, glaube ich.
Ja, kann man so machen. Ja.
Alle Menschen, die das gesehen haben, haben gesagt, es war bedauerlicherweise einfach ein wirklich schönes Tor.
Menschen lieben Fernschüsse, Menschen lieben diese Schüsse, die auch noch irgendwo an das Gestänge knallen und dann reingehen.
Verdammte Hacke. Naja.
Aber so aus Union-Sicht kann man sagen, roch schon sehr nach Abseits.
Ich habe da tatsächlich auch gedacht im ersten Hingucken, aber das ist ja natürlich immer auch so ein Ding, was sehe ich, welche Perspektive habe ich jetzt gerade und was sehe ich nicht. Also ich hätte tatsächlich relativ fest damit gerechnet, dass das zurückgenommen wird. Also ich habe tatsächlich, ich saß da und dachte, nee, das war nur,
Ich glaube Gröhl auch. Der hat das auch gesagt.
Das Ding, also alle wussten, dass das eine knappe Kiste ist, glaube ich. Alle.
Und naja, ich will ja auch gar nicht über diese Linie diskutieren und so weiter. Steffen Baumgart hat halt ein bisschen länger darüber diskutiert, wo ich denke so, naja gut, also entweder stellst du halt dieses Thema mit diesen Abseitsdingern da vom Videoassistenten komplett in Frage oder du akzeptierst es halt.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass das so der Moment ist, wo du einfach nur wütend bist und danach sagst, ja, scheiße, die Regeln sind halt für alle da und die gelten auch für mich. Tschüss, schönes Leben noch, ist halt jetzt so. Das kann er meistens auch. Aber an der Stelle war er, glaube ich, wirklich erbost.
Aber unabhängig von dem Abseits hätte man es ja auch verteidigen können.
Das ist halt auch immer so was.
Und da hat sich Jogo Lehtmar mal kurz wegschicken lassen. Geh mal Milch holen. Ah ja, klar, mache ich. Oh nee, doch nicht.
Bring noch einen Keks mit.
Ja, also das war diese eine Drehung. Und das war ja der Platz dann, der dann da war.
Ich weiß gar nicht, ob Leopold Querfeld da irgendwie seine Birne hätte hinhalten können. Aber ich glaube, also ja, will man nicht unbedingt, weil tut halt auch weh, so ein Schuss. Aber ja, was willst du machen? Dann ist es halt so ein Sonntagsschuss.
So. Ich finde aber, von hier aus kann man nochmal so eine Diskussion anfangen. Weil wir haben über Ilic gesprochen, Offensive, das hat so nicht geklappt. Aber es ist ja so, dass wenn du 0-1 dann zurücklegst, also man kann dann noch 2-0, 3-0 verlieren oder halt auch so wie Augsburg an diesem Wochenende, aber man kann ja auch noch eine Unentschieden schaffen.
Ja, da hatte
dazu
ich
müsste
gesagt,
man dann halt ein Tor schießen. Und um ein Tor zu schießen, müsste man sich Chancen erarbeiten, müsste man halt so dieses. Und
ich hatte durchaus Hoffnung.
Aber?
Ja, dann haben sie dann nicht auf mich gehört.
Bist du für eine
Unionerin? Ja, aber ich fand es halt, nicht aussichtslos. Weißt du?
Nee,
ich habe eigentlich zu jeder Zeit das Gefühl gehabt, wir könnten schon das auch noch hinbekommen. Da gibt es so Spiele, wo du denkst, so schade, das war jetzt, weil das kriegen wir nicht mehr, das kriegen wir nicht mehr gebacken. Das war aber mein Eindruck von diesem Spiel halt gar nicht, sondern dass ich dachte so, es geht schon noch. Macht mal.
Ich zitiere jetzt, du hast ja vorhin den
Max
Rasenfunk
zitiert,
Max
ja.
zitiert, dann kann ich das auch machen, der nach dem Spiel geschrieben hat, zum vierten Mal in dieser Saison liegt Union zurück, zum vierten Mal verliert Union. Nach dem 0-1 hat man noch zwei Schüsse abgegeben mit einem XG-Wert von 0,06. Das wären immerhin, wenn ich richtig rechne, drei Querfeldtore gegen Stuttgart, aber offensiv war das gar nichts und so weiter und so fort. Und Werder hätte sauberer kontern können, ja, es haben sich aber noch nicht ganz getraut oder auch nicht gemacht, wie auch immer. Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt dieses, dass man da mit dem 0-0 okay ist, dass das ein intensives Spiel ist, dass man da so reingeht. Aber nach dem 0-1 ist quasi nichts, hat sich nichts mehr verändert vom Tempo her im Team. Und das war wie so, sie können nicht mehr hochschalten, sie können nicht mehr aus diesem Modus raus. Ich möchte nochmal sagen, Bremen hat das auch wirklich gut und intensiv gemacht in diesem Spiel. Aber das war so ein Punkt, wo ich dachte so.
Ah. Ich sag mal so, Baumgart hat ja dann irgendwie Jong und Haberer gebracht für Late und für Trimmel, was ja schon irgendwie nochmal für ein bisschen mehr Tempo spricht, zumindest auch vor allem bei Jong. Aber halt, das war halt für die letzten 11 Minuten. Wenn die Spieler dann auch erstmal noch ins Spiel reinfinden müssen, schwierig, dann ist halt auch irgendwie Abpfiff, wenn sie reingefunden haben. Aber im Endeffekt, ich dachte mir nach dem 1-0 irgendwie nur, ja, entweder machen wir jetzt auch noch so ein Flankending, was abrutscht und als Traumtor im Tor landet. Oder wir verlieren halt einfach 1-0. Also ich hatte da jetzt echt nicht die großen Hoffnungen, dass wir irgendwie in diesem Spiel noch ein Tor erzielen.
Ja gut, wenn man, wie gesagt, die Chancenqualität war ja sowieso im ganzen Spiel nicht so hoch. Deswegen ist das dann halt so. Aber es hatte halt so diesen Punkt, ne, wie wenn du irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr früher so ältere Autos gefahren seid. Ich hatte, mein erstes Auto war ein Seat Mabea.
Ich hatte einen alten Opel Corsa.
Das war,
wer konnte sich dein neues Auto leiden? Sag mal, wo wohnst du denn?
Gut, also der hatte 4 Gänge und die Schwierigkeit war halt, angeblich sollte der 120 km/h fahren können. Das war dann irgendwann zu erreichen, Berg runter und so, Rückenwind oder so. Aber eigentlich, da ging da auch nichts. Und so hatte ich so dieses Gefühl in dem Spiel, dass die Mannschaft
echt
da nicht.
Weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, so im Zweifel halt irgendwie nach einer Ecke irgendein Quatsch. Also das war, ich fand das tatsächlich nicht so aussichtslos. Also ich hatte nicht so diese Gefühl, hier geht heute gar nichts. Ja, nicht unbedingt aus dem Spiel heraus. Also nicht unbedingt, wir erarbeiten uns etwas Schönes. Also ich dachte nicht, dass dieses Spiel jetzt noch schön wird. Ich dachte aber, ein Unentschieden ist drin.
Möchte aber dieses Spiel auch nicht komplett
bis
schlecht reden übrigens.
Bis sozusagen bis zur 90. Minute, da gab es ja dann noch 7 Minuten Nachspielzeit, dachte ich, naja, irgendwie. Ja, schon möglich.
Also,
da bin ich dann vielleicht anders als die anderen Kinder. Da brauche ich auch keine Zahlen zu, sondern da gucke ich mir einfach so den Spielverlauf an und sehe, was geht und was nicht geht. Und dass es wahrscheinlich nicht rausgespielt sein wird. Jo.
Für mich war es so ein Spiel, wo ich dachte, das gewinnt, also egal, du guckst dir dieses Spiel an und du siehst diese eine Torszene von Grillen nicht oder so und du guckst einfach dieses Spiel, das kann dann 1-0 für Union ausgehen, das kann 0-0 ja. ausgehen, 1-1 oder ja. 1-0 für Bremen.
Genau.
Und alle könnten dann mit Recht für sich sagen, ja, es ist gerecht so ausgegangen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und deswegen, also ich kann ja auch nicht super viel, also diese Ilic-Auswechslung hatten wir ja angesprochen, aber ich kann sonst nicht so viel dran finden, weil das ist, wie Union in der Bundesliga spielt.
Ja.
Aktuell. Und absolut. Wer andere Sachen erwartet, hat vielleicht die anderen Spiele von Union in dieser Saison nicht gesehen. Was mich ein bisschen auf den ersten Blick erstaunt hatte, war, dass Steffen Baumgart nach dem Spiel angesprochen hat, dass man ja auch mal diese 50-50-Spiele auf die eigene Seite ziehen sollte. Na, ich gedacht, ah, was meint er denn? Hat er denn die Spiele gegen Stuttgart oder Frankfurt nicht gesehen? War ja nicht so, dass die da... Aber das waren ja eher nicht so 50-50-Spiele. Ich glaube, der meint schon sowas wie gegen Hamburg oder Hoffenheim.
Ja, aber Bremen ist halt ein gleich starker Gegner. Da hat er ja recht. Also das sehe ich schon grundsätzlich genauso. Also das ist so ein Spiel, wo du eigentlich sagen musst, das ist möglich, dieses Spiel zu gewinnen und an solchen Spielen muss ich alles dran setzen. Dass es gegen so eine Mannschaft wie Frankfurt überraschenderweise funktioniert und gegen Bremen dann aber nicht, ist eigentlich komplett absurd.
Ja, auf dem Papier ist es absurd. Wenn du das Spiel anguckst, dann nicht, weil Frankfurt ja Raum gelassen hat und Bremen
ja,
nicht,
ja, zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich.
Und ich habe mir dann ein bisschen Spaß gemacht, also Spaß, kurz geguckt, ob Union irgendwie über, unterperformt oder so, aber eigentlich, wenn du nur auf die Tore schaust, Union hat 11-15 Tore, das ist so ziemlich genau das, was irgendwie diese Expected Tore und Expected Gegentore ungefähr, je nachdem bei welchem Anbieter man ist, darstellt. Also es ist fast identisch.
Union verhält sich einfach erwartungsgemäß.
Ja, aber da ist nichts, wo du sagst, okay, da war man mal nicht effizient oder so, oder dann die Chancen sind halt eigentlich total Graupe. Ich hatte ja vorhin dieses Tor gegen Stuttgart aus der vergangenen Saison von Querfeld angesprochen oder so. Oder die Ansa-Tore gegen Stuttgart, die waren ja auch nicht so mit einer hohen Torwahrscheinlichkeit. Mhm. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Also das Union spielt so und steht dort, wie sie spielen. Und wer da jetzt Zauberfußball erwartet, der, da bin ich auch ein bisschen fest, ehrlich gesagt, bei diesem Thema, weil ich sage halt so, aber ihr wisst doch, wer hier Trainer ist. Steffen Baumgart liefert Steffen Baumgart Fußball.
Und wurde auch dafür gebucht.
Wurde offensichtlich dafür gebucht, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Also es ist, nochmal, es ist nicht das, was ich gerne sehen möchte oder so, aber das funktioniert. Also wer bin ich dagegen jetzt? Aber das ist doch genau das, was man da...
Genau.
Also, und da verstehe ich so Diskussionen nicht irgendwie. Also auch nicht, dass man dann halt so ein bisschen so negativ wegen einem verlorenen Spiel jetzt in Bremen irgendwie wird.
Nee, ich verstehe aber den Anspruch zu sagen, ich treffe auf einen gleich starken Gegner, ich kann das Ding gewinnen und es misslingt mir, ich möchte solche Spiele gewinnen können.
Na gut,
dass das der Anspruch eines Trainers ist und sein muss, hundertprozentig bin ich dabei ihm. Also da möchte ich gerne widersprechen. Und ansonsten ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, weil alle anderen Leute von Union erwarten, ich sehe das, von dem ich dachte, dass es da sein würde. Ist in meiner Welt in Ordnung. Also ja, ich weiß schon, ich habe... Es gibt andere Mannschaften, bei denen das möglicherweise mehr Spaß macht, aber die sind halt nicht Union, das ist ihr großer Nachteil.
Ja. Dann, Nadine, hast du was dazu?
Nö. Wir sind gerade auf dem 10. Platz nach 8 Spielen. Im stabilen Mittelfeld der Tabelle, also von daher gibt es doch da erstmal ja nicht groß zu meckern.
Eigentlich der angepeilte Bereich, ne?
Ja. Das ist ja vom Ergebnis und vom Tabellenplatz gedacht.
Ja, aber das ist eigentlich auch das, was so, na, ich würde sagen, das war geradezu die Jobbeschreibung.
Aber ihr habt es ja auch gerade, ihr habt es ja auch gerade gesagt, also ganz ehrlich, wer jetzt irgendwie großen Zauberfußball erwartet, Entschuldigung, aber dann ist das irgendwie bei Union nicht so richtig. Also da ist ja Sinnbild dafür, die eine Szene von Ansa, wo er mit Hake spielen will und sich den selbst gegen Standbein spielt. So, keine Ahnung, wenn du Bayern-Spieler bist, dann spielst du den halt mit der Hacke an deinem Standbein vorbei, bist du bei Union, haust dir halt gegen Standbein. So, das ist nun mal so. Also es ist auch gar nicht böse gemeint, nein, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, etc. Aber wie gesagt, das ist halt so, keine Ahnung, bei Union ist halt ein anderer Fußball, da ist das halt mehr über Kampf und dann sieht es auch nicht immer schön aus, aber solange wie es irgendwie am Ende effektiv ist, und damit meine ich nicht, dass wir irgendwie jedes Spiel gewinnen müssen, aber solange wie wir unsere Punkte immer wiederholen, ist das doch in Ordnung.
Ich würde dir in einer Sache widersprechen, ich glaube, ich würde es immer mehr am Trainer festmachen als am Verein selbst, weil es dann, also es ist halt so, wie Baumgart spielen lassen möchte. Und so wie Baumgart spielen lassen möchte, so sehen halt auch manche Statistiken dann aus. Es ist auch okay. Also das kann man Union jetzt negativ auslegen. Ich glaube, der Doppelpass hatte heute mal so eine Negativbilanz. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber den Screenshot, der flog so durch das Netz. So, da steht dann Unions Negativbilanz, geringster Ballbesitz mit 37%, höchste Fehlpassquote mit 27%, meiste Fouls 114, schwächste Zweikampfbilanz mit 46,8%, gewonnene Zweikämpfe. Das sind ja völlig absurde und schwachsinnige Statistiken. Entschuldigung, wenn ich so sage, weil da steht überhaupt nicht, wo das stattfindet, was da gemacht wird und so weiter und so fort. Das ist doch.
37% Ballbesitz ist doch super.
Ja, wir haben.
Wenn wir so wenig Ballbesitz hatten, haben wir viele Spiele gewonnen.
Ja, also das, genau, also das ist jetzt die Perspektive auf die Vergangenheit mit den Spielen gegen Heidenheim oder Paderborn oder Bochum, wo Union 60% Ballbesitz hatte und nichts zustande gekriegt hat. Aber ich will nur sagen, das holt man sich so raus, aber das ist ja der Fußball von Baumgart, irgendwie super vertikal zu spielen, lang zu spielen, auf die zweiten Bälle zu gehen, nicht großartig darauf zu achten, dass der Ball auch direkt beim Mitspieler wirklich immer ankommt, sondern erstmal nach vorne. Das ist das halt so. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber das ist Steffen Baumgart Fußball. Und der führt halt auch zu Ergebnissen.
Ja.
Und das war so ein bisschen der Punkt, den ich mir ein bisschen angeschaut habe. Da sehe ich in der Bundesliga, und das hätte ich vor Saisonbeginn jetzt nicht zwangsläufig gedacht, echt Mannschaften, die das nicht so gut aufs Feld bringen. Und dann sage ich halt so, okay, dann muss Steffen Baumgart kann dann halt, da können Leute halt lamentieren, dass ihnen dieser Fußball nicht gefällt und dass das ungenau ist und sonst was. Weil der sagt halt so, ja, Punkte und so wie Nadine, so und so Platz. Man muss dann auch am Ende noch hinhauen. Ja, das ist ja hier 8. Spieltag. Aber da habe ich nichts irgendwie zu meckern. Ja. Ich hätte, würde halt sagen, es müsste schon auch Unions Anspruch sein, Spiel zu kontrollieren, aber das habe ich letzte Podcast-Episode schon gesagt. Ist ja eine andere Sache. Und darum ging es aber in diesem Spiel hier auch gar nicht.
Nee.
Es war ja von beiden Mannschaften irgendwie auf eine gewisse Art kontrolliert im Zerstören.
Naja, ja, vor allem hört es sich immer an, als würde irgendwie das Rezept dafür sein, dass du nicht verlierst. Also ja, klar, wenn du sehr, 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 sehr gut kontrollieren kannst, hilft dir das sicherlich. Aber ich glaube einfach auch, dass man sagen muss, ich gucke, was ich im Rahmen meiner Möglichkeit machen kann. Und wenn ich halt sage, momentan steht meine Offensive etwas besser da, dann muss ich halt alles nach vorne werfen. Dann ist das eben so. Dann ist das halt der Style, der gespielt wird. Ich finde es auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich finde es überhaupt ja nicht schlimm, wenn es denn zum Erfolg führt. Und dann ist es mir auch ehrlich gesagt, wie hübsch oder hässlich der Doppelpass das findet oder welche Zahlen die dazu ausgraben. Weil ich glaube, du kannst dir zu jeder Aussage immer eine passende Statistik finden, die das in irgendeiner Weise nachträglich untermauert, aber das ist auch schon alles. Und das ist halt, finde ich, nicht besonders wertvoll.
Ich könnte jetzt noch sagen, wie genervt ich bin von Leuten, die von Steffen Baumgart genervt sind.
Das ist ganz wunderbar, los, komm. Also nachdem du ja sonst meistens selber genervt bist, schimpf doch mal die anderen. Ich freue mich drauf.
Also ich möchte kurz sagen, ich bin nicht meistens selbst genervt.
Nein.
Nadine, haben wir beide ein Gedächtnis?
Sebastian rollt auch nie mit den Augen.
Nee. Noch nie ist es vollkommen. Nee.
Ja, also ich habe einen Fehler gemacht, Leute.
Ja?
Und das habe ich schon viele Wochen nicht gemacht.
Ein Mann, der einen Fehler zugibt.
Ja, auch das möglich.
Halt die Schippe still.
Aber ich habe bei irgendwelchen Kurznachrichtenplattformen geschaut, was Leute zu diesem Spiel oder zu Äußerungen vom Trainer so sagen.
Oh Gott.
Und
du bist ja fast so irre wie ich. Erzähl weiter.
Also es gibt da verschiedene Fraktionen. Also es gibt Leute, die Union prinzipiell scheiße finden und Steffen Baumgart jetzt auch scheiße deswegen. Es gibt Leute, die vom HSV kommen, die Steffen Baumgart toll fanden, bis er beim HSV war, und danach sagen, okay, es ist alles scheiße. Es gibt Leute, die Steffen Baumgart und Union scheiße finden und das dann halt so kulminiert. Aber also es wird ihm halt wirklich jeder Satz und jedes Wort negativ ausgelegt, und er wird da so als Trottel dargestellt, der irgendwie außer Motivation nichts könnte. Wo ich dachte, Leute, also...
Sie verwechseln ihn mit Jürgen Klinsmann, oder?
Ich möchte keine Namen nennen, sondern ich würde halt nur sagen, ich bin doch selbst, habe ich ja vorhin gesagt, ich bin gar kein Fan von diesem Baumgart-Fußball. Aber das ist ja was anderes. Ich kann ja trotzdem akzeptieren und sehen, dass die Art, wie er Fußball spielen lässt und Fußball spielen lassen möchte, zu Resultaten führt. Ob ich das gut finde oder nicht, ich finde die Resultate immer gut, weil es geht um Union. Und dann kann ich trotzdem aber auch die Spielweise doof finden. Aber das erinnert ja nichts daran, dass dieser Mensch jetzt nicht zwangsläufig doof ist. Ja, also das da muss ich schon mal sagen, und das ist der Grund, wo ich, glaube ich, prinzipiell von diesen Plattformen wieder Abstand nehmen muss. Weil das ist, glaube ich, das Grundprinzip dort. Und ich würde sagen, glaube ich, dass der Baumgart-Fußball irgendwie mittel- und langfristig Union weiterbringt? Nö, glaube ich nicht. Wird er dafür sorgen können, dass Union die Saison die Klasse hält? Wahrscheinlich. Dass wir sogar ohne Trainerwechsel über die Saison kommen? Möglich. Ja, dann alles gut. Dieses Schwarz-Weiß-Sehen, man kann auch das eine kritisieren und trotzdem nicht gleich irgendwie die alles über eine Person rüberkübeln. Ich finde das unmöglich.
Was mir jetzt irgendwie mal bei Baumgart aufgefallen ist, der ist so ein totaler, so ein total fairer Sportsmann irgendwie im Sinne von bei der Schweigeminute vernünftig dastehen, dann mit applaudieren, wo dieses Applaudieren war. Klar, da kann man auch erstmal noch über Anstand reden, aber keine Ahnung, wenn vom Gegner ein verletzter Spieler vom Feld runterkommt, weil der sich irgendwie im Zweikampf verletzt hat oder so, ist Baumgart immer der Erste, der an der Seitenlinie steht und mit dem irgendwie abklatscht und nochmal nachfragt, ist alles in Ordnung, klatscht da nochmal ab und. Also es gibt so mehrere Szenen mittlerweile, wo man einfach auch sieht, dass der einfach Fußball lebt. So, dass der einfach Bock hat, an diesem Sport teilzuhaben und da irgendwie als Trainer, glaube ich, sein Bestes zu geben und irgendwie auch einfach so ein fairer Sportsmann zu sein, sozusagen. Und das finde ich eigentlich eine Sache, die man bei allem, was man sonst irgendwie über ihn denkt oder sonst sowas, auch einfach mit erwähnen kann. Also ja, wie du gesagt hast, ne, es ist jetzt nicht der geilste Fußball, der gespielt wird oder so. Solange wir uns da irgendwie gut über Wasser halten und nicht in jedem Spiel 7-0 baden gehen, ja meine Güte, dann ist es halt so. Also ich erwarte jetzt von Union nicht irgendwie Hacke Spitze 1, 2, 3. Von daher ist das auch völlig in Ordnung.
Also er ist auf jeden Fall konstanter als vorher schon mal.
Ja.
Ja, das kann man ihm ja schon auch mal zugutehalten.
Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber eine ähnliche Diskussion wie bei Robert Andrich, dem jahrelang irgendwie der Ruf anhaftete, er sei quasi mit einer Axt unterwegs. Und niemand hat gesehen, dass das einfach ein guter Fußballspieler ist. Also
der doch, aber auch mit einer Axt unterwegs ist.
Ja, aber der halt einfach auch mehr kann, als einfach nur Leute wahllos umzunehmen.
Wenn er die Axt nicht nimmt, nimmt er die feine Klinge. Auf jeden Fall niedert er die Leute um.
Er ist jetzt international mit einer Axt unterwegs, ja.
Genau. Genau, die internationale Axt, was soll sein. Ja, aber das ist halt einfach auch ein verdammt guter Fußballspieler. Und ich glaube übrigens, dass Steffen Baumgart auch ein guter Fußballlehrer ist. Ich glaube schon, dass der sich das, was er da macht, auch ein bisschen anders vorstellt und dass er nicht alles, was er sich vorstellt, auf den Platz kriegt. Das sind alles Dinge, die gar nicht, wisst ihr, die will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber tatsächlich, dieses ihn als Person ständig anzugreifen oder auch zu diskreditieren, das finde ich super anstrengend. Und damit meine ich nicht, das gibt ja auch ganz normale, wohltemperierte Kritik. Damit kann ich total umgehen, zu sagen, ich habe das Gefühl, das und das funktioniert nicht. Oder der Plan B ist nicht aufgegangen. Oder mir fällt nicht, wohin er den Fußball entwickelt. Das sind alles Kritiken, die finde ich völlig legitim. Aber die sind immer so auf die Person einschlagen. Das finde ich super unangenehm, weil eigentlich Steffen Baumgart quasi permanent als Rumpelstilzchen dargestellt wird. Und das ist halt echt auch ein bisschen eindimensional. Und das ist mir... Das empfinde ich tatsächlich auch als sehr, sehr unangenehm und auch als ungerecht.
Ja, das Rumpelstilzchen, da wollte ich nämlich mal auf eine Sache hinaus. Er ist ja nicht der einzige Trainer zum Beispiel, der an der Seitenlinie so, ich sag mal, hart arbeitet.
Viel Raum braucht.
Ja, das war mit Christian Streich nicht einfach, mit Bo Henriksen nicht so einfach. Und da gibt es sicher auch noch die eine oder andere Trainerperson, die auch ein bisschen Text und Meta macht. Ja. Aber dann hat man halt einen Christian Streich, der zu anderen Sachen Sachen sagt, die man vielleicht gut findet oder nicht gut findet.
Ja.
Und sich auf einer anderen Ebene. Und Steffen Baumgart spricht, das war ein guter Punkt, den du hattest, oder Nadine, weiß ich nicht, er spricht die Sprache, die das Team auf jeden Fall spricht.
Ja.
Also der ist auch Sportsmann und spricht genau diese Sprache. Ist es die Sprache, die du gewählt in einem Interview am Seitenrand und da noch ein paar philosophische Sprüche oder so, dafür ist der überhaupt nicht zu haben. Und da bietet der auch nichts. Und dann ist es halt leicht, ihn halt als diesen dieses Rumpelstilzchen darzustellen. Mhm. Oder halt diesen Nichtskönner, wo ich sage, so für Nichtskönner hält er sich auch erstaunlich lange in der Bundesliga bereits.
Man könnte doch einfach wieder sagen, es ist halt ein Typ, den man irgendwie immer fordert, aber dann, wenn er dann da ist, dann ist er schlimm.
Ich weiß gar nicht, ob ich den fordern würde. Man kann doch einfach, also Menschen einfach so akzeptieren.
Ja.
Ja.
Könnte man mal versuchen, Mark. Ich würde es auch ganz gut finden.
Ja. Und es muss auch nicht einmal alles der eigenen Haltung und Meinung entsprechen. Punkt. Also Steffen Baumgart frisst niemanden auf. Habe ich nochmal nachrecherchiert. War jedenfalls bisher nicht der Fall.
Der Triller pfeift sie nur. Nee, der braucht gar keine Trillerpfeife. Der pfeift einfach so und zwar laut genug. Der könnte auch da hinten eine Pferdekoppel haben.
Man kann das prollig finden oder nicht prollig, aber das ist ja egal.
Das weiß ich nicht, aber das ist es vielleicht ja nicht mal, sondern das ist immer ein bisschen
wehrbeißig. Was haben denn du und ich oder irgendjemand, der in Stuttgart, Hamburg, Köln, sonst wo in seinem Zimmerchen sitzt, was haben wir denn mit Steffen Baumgart zu tun? Dann lass ihn doch prollig sein, dann ist er halt ein Proll, das ist mir doch egal. Das ist ja, als wenn ich sage, oh, seine Jogginghose gefällt mir nicht oder seine Jeans gefällt mir nicht, das ist mir doch scheißegal.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie was, wo ich sage, dass bei manchen Sachen ist es wirklich albern, sich daran so festzumachen. Also ich kann wirklich irgendwie eine Meinung haben zu dem Fußball, den er spielen lässt, dann muss ich immer nur sagen, dass er davon einfach mal mehr Ahnung hat als ich und dass ich manchmal auch die Sachen so hinnehmen sollte vielleicht. Aber ich tatsächlich diese auf persönlicher Ebene, das finde ich, da bin ich genauso genervt wie Sebastian. Ja.
Ja. Ist interessanterweise aber halt eher so ein Fan-Thema. Habe ich sonst irgendwie, also so nehme ich weder bei Reportern, bei irgendwelchen Fragestellern, nehme ich das überhaupt nicht so wahr. Also insofern, mal sehen, wie das so weitergeht, aber vielleicht gucke ich einfach wieder nicht rein.
Ja.
Gut.
Nicht das Internet lesen, immer Spitzenidee, tatsächlich.
Ja, aber also bei dem Spiel wollte ich halt so ein bisschen so mal Stimmung wahrnehmen, weil ich mir keinen Reim drauf machen konnte. Und das war dann halt vielleicht auch der Nebeneffekt. Und wir haben ja jetzt gleich am Mittwoch das nächste Spiel gegen Bielefeld. Habt ihr irgendwelche Erwartungen an diese Partie?
Besser als letztes Jahr abschneiden?
Ja, ich würde einfach gerne zu Hause spielen und was zum Freuen haben.
Und so 25 ja, Grad wären schön.
Wird ja.
Ja.
Fußbodenheizung in der alten Försterei wäre gut und ansonsten ein Spiel, was uns wach hält.
Ja, aber ich darf ja nicht auf dem Rasen sitzen, weißt du, das ist schwierig.
Und vielleicht nicht ein Spiel, was uns wach hält und zwar nicht vor Wut, das möchte ich vielleicht noch hinzufügen.
Das wäre super. Wach bleiben, aber nicht vor Wut, finde ich ein hervorragendes Motto.
Ich sag mal so, kein Rückstand und dann hauen wir es weg.
Ja, kein Rückstand ist, glaube ich, auch als strategisch eine gute Sache.
Ja.
Ja. Und ich freue mich, ehrlich gesagt. Wir haben, also ihr habt Ferien, ich habe Urlaub.
Ich kann mein Pokalspiel in einer Woche sehen. Ich kann sonst immer, das geht sonst für mich tatsächlich nicht, weil es zeitlich einfach gar nicht darstellbar ist. Aber da das glücklicherweise in den Herbstferien zu liegen kommt und ich am nächsten Tag nicht früh morgen irgendwo sein muss, kann ich das gucken in echt und das finde ich eigentlich schön.
Ich bin auch sehr froh, dass ich meinen spontanen Urlaub in die Woche gelegt habe und mir danach eingefallen ist, geil, das Pokalspiel.
So weit habe ich überhaupt ja nie gedacht.
Das läuft. Brauche nur noch was fürs Frauenspiel unter der Woche und dann geht das mit diesem Fußball auch, weil, wieder nur 3 Stunden schlafen wäre ein bisschen anstrengend.
Gut, dann sind wir durch.
Nee, du wolltest noch was sagen.
Wir wollten noch was zum Virus. Grüße an den Virus. die eine sehr gute Aktion, oder was heißt Aktion, eine sehr gute Reaktion.
Reaktion im Grunde.
Genau, die eine sehr gute Reaktion gezeigt haben. Und ich spreche da jetzt erstmal nur für mich, auch wenn wir uns da, glaube ich, wir drei einig sind. In der Busfahrt nach Bremen gab es so wieder ein paar Leute, die sich mal so überhaupt nicht zusammenreißen konnten und sich zum einen sehr dem Alkohol hingezogen fühlten und danach auch noch so rassistische Beleidigungen gegen den Busfahrer geäußert haben und dieses Sylt-Lied abgespielt haben, wo irgendwie mittlerweile auch jeder weiß, was damit gemeint ist. Und die Herrschaften oder wie auch immer, die Fahrgäste, Fahrgästinnen, was auch immer, durften dann den Rückweg auf anderem Wege antreten und nicht mehr im Virus mitfahren, nachdem sie ja wohl auch bei anderen Fahrten schon aufgefallen und angezählt worden sind. Und ja, muss ich sagen, wunderbar, und genau so muss es laufen. Wer sich nicht benehmen kann, wer rassistische Scheiße von sich gibt, gehört halt einfach ausgeschlossen.
Ich finde das interessant, dass man damit auch so aktiv rausgegangen ist, weil ich glaube, das ist vor allem auch ein Thema, dass man halt, also diese Auswärtsfahrten sind ja immer speziell so prinzipiell, ja, also man fährt lange und je nachdem, Nadine hat es ja gesagt, kann das ja mit Alkohol in der Kombination schwierig werden, dass man das halt auch wirklich nochmal so klar, konsequent angesprochen hat, was man zu akzeptieren nicht bereit ist.
Ja, sie haben ja auch geschrieben, dass sie das bekannt geben, um Halbwahrheiten oder falsche Darstellungen zu vermeiden. Und man weiß ja auch, dass der Virus, oder ich bin der Meinung, dass ich das schon öfter gelesen habe, dass der Virus auch bei jeder Auswärtsfahrt immer wieder sagt, Leute, trinkt ruhig Alkohol, aber macht's in Maßen, kennt eure Grenzen und benehmt euch dann vernünftig. Und ich möchte damit jetzt nicht den Rassismus entschuldigen, weil also rassistisches Arschloch kannst du auch ohne Alkohol sein. Und wenn du dich unter Alkohol noch weniger unter Kontrolle hast als sonst, dann ist es halt irgendwie auch dein eigenes Problem. Und wenn du halt vorher auch schon mal angezählt worden bist, dann spätestens dann sollte man sein Verhalten überdenken. Völlig legitime Reaktion meinerseits oder meiner Meinung nach vom Virus.
Ich fand halt tatsächlich, da habe ich dann den Fehler gemacht, von dem Sebastian von berichtet hat, ich habe dann Kommentare gelesen. Und ja, nee, eigentlich nur, weil ich dieses Statement lesen wollte und dann purzelst du halt manchmal auch über das, was die Leute dazu meinen, sagen zu müssen. Na, ich habe jetzt so zwei, also es gab die Variante, die Nadine gerade hatte. Ey, sinnvolle Sache, habt ihr genau richtig gemacht. Aber es gab unfassbar viel in zwei anderen Richtungen, nämlich, was, wegen so einem Quatsch? Und damit, das spielte vor allem auf dieses Lied an, so nach dem Motto so, ihr habt es also immer noch nicht verstanden, okay, halt klar. Und die komplett Gegenteilige, die nicht gesagt haben, lieber Virus, das habt ihr völlig korrekt gemacht, sondern die gesagt haben, ey, Union, alles Nazis, ich wusste es immer. So, ich dachte so, die übertreiben in die eine wie in die andere Richtung. Also ich irgendwie dachte so, habt ihr eigentlich auch den Text gelesen? Und das ist, glaube ich, genau der Grund dafür, dass man aber sowas macht, dass man proaktiv mit so einer Sache rausgeht und sagt, ich erkläre es dir, bevor du es mir erklärst, lieber St. Pauli-Fan. Tatsächlich, ja, genau so. Und deswegen halte ich es schon für sinnvoll, an manchen Stellen klarstellen zu sagen, dit und dit ist passiert, so und so haben wir reagiert.
Ja. Fertig. Und ich meine, dass es passiert, kann der Virus nicht verhindern.
Nee.
Weil ne, der Virus kann nicht die Münder der Menschen vorher kontrollieren oder keine Ahnung, was auch immer. Aber sie können halt entsprechend reagieren und das haben sie gemacht. Und
gut, also nächstes Spiel. Am Mittwochabend spielen die Männer gegen Arminia Bielefeld im DFB-Pokal und versuchen erneut, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Im letzten Jahr hat es ja nicht geklappt. Und am Sonnabend spielen um 12 Uhr, Leute, checkt bitte die Uhrzeiten, in Bremen die Frauen gegen den SV Werder und um 15.30 Uhr die Männer gegen den SC Freiburg.
Mhm.
Das, mal sehen, wir kriegen vielleicht, wir haben ja Ferien, Steffi, sicher auch unter der Woche noch eine Episode zum Pokalspiel hin. Nadine, du hast ja auch Ferien.
Ich will nicht versprechen, weil ich nie halten kann. Wir können es versuchen.
Und wir hören uns spätestens ansonsten nach dem Doppelspieltag am 1.11.
Hab Donnerstag hier Handwerk in der Wohnung, also ich hätte Zeit.
Ach klar, super. Dann wunderbar, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.